Deutschlandfunk, Information und Musik.
Jetzt über Pfingsten werden wieder Bilder gepostet, Statusmeldungen verschickt vom Urlaub, von Picknicks draußen im Park, von Ausflügen, aber wahrscheinlich weniger von Besuchen in Kirchen. Außer Kinder oder Enkel werden konfirmiert, wenn sie es denn noch werden. Pfingsten ist eine wunderbare Gelegenheit für einen Kurzurlaub geworden. Wer feiert schon noch die Ausgießung des Heiligen Geistes? 50 Tage nach Ostern kam der brausend über die Jünger und die fingen an zu predigen in allen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Dieses Ereignis gilt als Geburtsstunde der Kirche, aber was gilt die heutzutage noch? Über den Bedeutungsverlust von Kirche und Glauben heutzutage habe ich mit dem Religionssoziologen Detlef Pollack gesprochen, Seniorprofessor an der Universität Münster. Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche, schreibt die EKD auf ihrer Webseite. Ist dieses Fest quasi das Symptom der Kirchenkrise? Man lädt zum Geburtstag und keiner kommt?
Die Kirchenkrise ist tatsächlich dramatisch, das muss man sagen. Ja. Also vor vielen Jahren hat man auch über Kirchenkrisen gesprochen, aber inzwischen hat das ein Ausmaß angenommen, dass selbst denjenigen, der sich jahrelang damit beschäftigt, einfach nur noch erstaunen kann, was da sozusagen wegbricht, was da nicht mehr gelebt wird, was Menschen nicht mehr wissen, das ist wirklich erstaunlich.
Bleiben wir noch mal ganz kurz am Anfang bei Pfingsten. Liegt es vielleicht auch an der Abstraktheit des Festes, also der Ausgießung des Heiligen Geistes? Das ist natürlich weniger anschaulich als die Geburt oder die Kreuzigung Jesu.
Unbedingt. Also wenn die Menschen sozusagen sich was konkret vorstellen können, ja, da liegt das Christuskindlein in der Krippe und ja, und man versammelt sich darum, oder wegen mir bei der Passionsgeschichte, das Leiden Jesu Christi, was man auch nachvollziehen kann, das geht dem Menschen natürlich schon eher zu Herzen als dieses relativ abstrakte Phänomen, dass der Heilige Geist ausgegossen wird und über die Menschen kommt. Das ist was Abstraktes, aber eigentlich das Zentrum, könnte man sagen. Denn es geht hier um die Verbindung zwischen Mensch und Gott, Erde und Himmel, Immanenz und Transzendenz. Und das ist ja auch der Kern der Kirche, dass da in irgendeiner Weise die Präsenz Gottes aufrechterhalten werden soll, lebendig gemacht werden soll, erfahrbar gemacht werden soll. Man predigt, man geht zur Kommunion, man lässt sich taufen, man lässt sich vom Pfarrer segnen. Alles sind sozusagen Versuche, diese große Diskrepanz zwischen uns hier, uns kleinen Menschen und dem großen Gott, ja, zu überwinden. Und Pfingsten steht eigentlich für diese Überwindung. Der Heilige Geist kommt nieder und ergreift die Menschen und verwandelt sie.
Im Gegensatz zu Weihnachten oder Ostern wartet man noch nicht mal den Schein, fährt lieber in den Kurzurlaub, als in die Kirche zu gehen. Wann hat diese Erosion der kirchlichen Tradition und des Glaubens eigentlich begonnen?
Also wenn man das ganz genau betrachten möchte, würde ich sagen, diese Erosion geht Jahrhunderte zurück und hat sehr viel zu tun, natürlich mit der Aufklärung. Damit, dass man sozusagen versucht hat, den Glauben mit der Vernunft in Übereinstimmung zu bringen, das kann man bei bestimmten Sachen machen, also zum Beispiel, wenn es darum geht, ja, die Welt ist geschaffen und dahinter steht ein Geist und dahinter steht sozusagen auch irgendwie eine Vernunft und diese Vernunft können wir erkennen, indem wir die Strukturen der Welt entdecken. Das wird aber schwieriger bei Wundern zum Beispiel schon. Und das ist also ganz typisch für die Aufklärung. Ja, der Wunderglaube wird kritisiert, als Aberglaube stigmatisiert. Da beginnt das sozusagen. Es gibt dann auch wieder Gegenbewegung, ja, im 19. Jahrhundert, wo man sozusagen versucht, auch die Kirche organisatorisch zu stärken. Aber im Grunde genommen ist es ein Prozess, der über Jahrhunderte hinweg mit Auf- und Abs immer wieder verlaufen ist. Aber so richtig Fahrt aufgenommen hat dieser Prozess dann in den 60er Jahren, in den 1960er Jahren, 70er Jahren.
Blicken wir mal auf die Gegenwart oder auf die nähere Vergangenheit. Welche Rolle spielen denn bei dieser Erosion die Zeitläufe und welche Rolle spielt die Kirchen selbst? Denn man möchte ja immer nahbarer werden, aber verliert die Menschen dennoch?
Ja, also das ist eine ganz komplexe Frage. Welche Rolle spielt die Kirche? Welche Rolle spielen die Kontextfaktoren? Ich als Soziologe lege vor allen Dingen Wert auf die Kontextfaktoren. Und da muss man sagen, in dem Maße, wie Menschen die Verfügbarkeit über Ressourcen erhöhen, in dem Maße geht auch die Bereitschaft, sich an die Kirche und den Glauben zu binden, zurück.
Das müssen Sie noch ein bisschen näher erklären.
Das hängt wahrscheinlich vor allen Dingen damit zusammen, dass mit dem Zuwachs der verfügbaren Ressourcen, also materieller, ökonomischer, technischer, wissenschaftlicher Ressourcen, die Fähigkeit des Menschen steigt, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist gewissermaßen fast das Gegenteil Programm zum christlichen Glauben, wo man ja zwar auch aufgrund des Glaubens die Welt verändern kann, aufgrund des Glaubens sich selber auch verändern kann, aufgrund des Glaubens auch sich als sündig erkennen kann und deswegen auch umkehren muss. Also auch der Glaube ruft zur Aktivität auf. Aber letztendlich ist es dann doch Gott, der lenkt und auf den man sich verlassen muss und der am Ende steht und der dann über das Handeln des Menschen richtet. Und diese Überzeugung steht in einer Spannung dazu, dass der Mensch sagt, nein, ich bin selber der Herr meines Schicksals. Ich entscheide selber über mich, über dasjenige, was ich beruflich machen möchte, über meine Partnerschaft, über meinen Lebensstil und eben möglicherweise auch über meinen Glauben. Und insofern würde ich sagen, ist diese Selbstermächtigung des Menschen dann doch auch ein aufklärerisches Gegenprogramm zu der Zumutung des Glaubens, dass man letztendlich sich in die Hände Gottes begibt.
Je mehr Individualisierung, desto weniger Kirche, um es mal runterzubrechen.
Ganz genau, das kann man so einfach sagen. Ja. Und man muss auch sagen, dort, wo man sozusagen individualistische Haltungen misst, ist zugleich eben auch die Korrelation zu allen kirchlichen Bindungen, zu allen religiösen Werten geringer.
Und trotzdem hat es die Kirche ja auch immer geschafft, zumindest in Krisenzeiten, ja, im Glauben so eine Art Halt zu bieten. Warum gelingt das jetzt nicht in einer Zeit, die in Krisen nun wirklich nicht arm ist?
Genau. Früher konnte man sozusagen sich darauf verlassen, dass eigentlich alle Menschen irgendwie gläubig sind. Es gab sozusagen sowas wie einen Normenhimmel, unter dem man sich stellte. Im Grunde genommen glaubte jeder an Gott, mehr oder weniger. Aber das war sozusagen akzeptiert. Und wenn man das voraussetzt, dann leuchtet es ein, dass in der Zeit der Krise, wegen mir bei der Pest, man natürlich diese Herausforderung gar nicht meistern kann, ohne die Hilfe Gottes, ohne den Segen Gottes. Wenn man heutzutage vielleicht mit einem Prozentsatz von 40-50% gläubigen Christen in Deutschland rechnet, mehr sind es nicht mehr. Ja,
wirklich dann, Gläubigen, ja, also nicht man, nur scheingläubig an Weihnachten oder Ostern.
Man muss sich da auf die Aussagen der Menschen verlassen, ja. Ja, die von sich sagen, ich bekenne mich zum Glauben an Gott. Und es sind im Augenblick ungefähr 50%, vielleicht sogar ein bisschen weniger inzwischen. Ja, also im Westen ein bisschen mehr als 50%, im Osten sind es nur 25%, die das sagen. Aber wenn das so ist, dass sozusagen der Glaube nicht mehr akzeptiert ist, nicht mehr der selbstverständliche Rahmen der Weltinterpretation ist, dann kann eine Krise, wie wegen mir die Corona-Krise oder auch andere Krisen, nicht mehr zum Glauben hinführen, weil man gar nicht weiß, was der Glaube überhaupt leisten kann, was er für einen bedeuten kann. Man muss sozusagen die Leistungsfähigkeit und die Signifikanz des Glaubens schon erfahren haben, um in der Krise auf Formen des Glaubens, auf Gebete, auf Lieder zurückgreifen zu können.
Kann die Kirche denn dieser fortschreitenden Säkularisierung irgendetwas entgegensetzen?
Das Erste, was man sagen muss, die Kirche arbeitet seit Jahrzehnten gegen diesen wahrnehmbaren Trend der Säkularisierung und der Entkirchlichung. Sie reformiert sich, also ich gehe mal aus jetzt von der katholischen Kirche, das Zweite Vatikanische Konzil, das ist sozusagen die entscheidende Reform, um die Kirche fit zu machen für das 20. Jahrhundert, für die Moderne. Ja? Also man will sozusagen sich an die Moderne anschmiegen, man möchte das Individuum, den Einzelnen ins Zentrum rücken, man versucht nicht mehr sozusagen von oben her die Menschen zu bevormunden, sondern sie ernst zu nehmen, mit ihnen in Dialog zu treten. Das ist eine 180-Grad-Wendung. Ja? Bis dahin, dass man sagt, ja, wir akzeptieren die Freiheit des Menschen, über seine Religion selbst zu entscheiden. Also die Religionsfreiheit wird in den 1960er Jahren von der katholischen Kirche bejaht. Und die evangelische Kirche hat ja sozusagen die Reform selber schon im Programm, im Titel. Ja. Das ist ja sozusagen eine protestantische Kirche, die ständig sozusagen sich reformiert. Ja. Ecclesia semper reformanda. Das ist das Programm der Kirche. Und man muss sagen, obwohl die Kirchen wirklich Menschen zugewandter geworden sind, obwohl sie tatsächlich dialogischer geworden sind, die Bedürfnisse des Einzelnen ernster nehmen, sie sind nicht in der Lage gewesen, in den letzten Jahrzehnten diesen Trend umzukehren. Und ich würde meinen, das ist genau eigentlich ein Ausdruck der Tatsache, dass die Kirchen ihr eigenes Schicksal nicht in der Hand haben, sondern dass es da säkulare Trends gibt. Wir hatten von Individualisierung gesprochen. Man kann auch sagen, sozusagen diese Aufmerksamkeitsverschiebung ist auch sehr wichtig hin zu den säkularen Bereichen. Die Kirchen machen eigentlich in meinen Augen relativ gute Arbeit, ja, trotz aller Kritik, die man sozusagen...
Sie sind nicht zu dialogbereit, nicht zu beliebig geworden?
Ja, wenn sie es nicht machen würden, wäre es ja noch schlimmer. Also das kann man auch immer sagen, das sind vor allen Dingen die Kirchentreuen, die reiben sich an der Kirche und sagen, ach, wenn sie denn sozusagen nicht so politisch wäre, wenn sie nicht so angepasst wäre, dann hätten wir immer noch mehr Menschen, die sich zur Kirche halten. Und da gibt es kleine Gruppen, wo das sozusagen auch genauso funktioniert. Die kommen aber aus den großen Landeskirchen, aus den großen Kirchen und wandern dann ab in diese mehr freikirchlichen Strukturen, fühlen sich dort auch wohl, können sehr wohl auf die Landeskirchen schimpfen, von denen sie zugleich aber auch noch Geld bekommen. Okay, das ist aber eine absolute Minderheit. Das sind 1-2% der Bevölkerung. Das wird auch nicht mehr. Und in meinen Augen ist das nicht die Lösung der Probleme.
Sagte Religionssoziologe Professor Detlef Pollack hier in Information und Musik im Deutschlandfunk.